Was war der wahre Grund für den Blackout in Spanien und Portugal am gestrigen Montag? Wer sind die Schuldigen? Energieexperten warnen vor schnellen Schlüssen und sie sagen, es wird Monate dauern, um den Vorfall genau zu analysieren. Ich sage aber heute schon, die Schuld tragen in jedem Fall Verrückte. Entweder Verrückte, die uns gezielt einem Test ausgesetzt haben, um zu sehen, wie die Massen im Falle eines überregionalen Blackouts reagieren, oder Verrückte, die glauben, mit einer völlig wahnsinnigen Energiewende durchzukommen und die so das Stromnetz geschreddert haben. Für die erste These spricht, dass die Globalisten des WEF schon seit Jahren großflächig Blackouts planen und durchspielen, etwa in ihren Planspielen Cyber Polygon. Auch Klaus Schwab warnte mehrfach vor Cyberattacken, die viel heftiger ausfallen könnten als etwa der Corona-Ausnahmezustand. Und wir wissen ja, dass auch Corona ein riesiger Feldversuch war, bis hin zu den Impfungen, die keine regulären Zulassungen hatten und die erst an den Menschen selbst millionenfach getestet wurden. Erst vor vier Tagen veröffentlichte das WEF auf seiner Webseite ein entsprechendes Video zu Cyber Polygon, also 3 Tage vor dem Blackout in Spanien und Portugal. Glauben Sie an Zufälle? Nun gut. Und für die zweite These, dass das Stromsystem durch das Abschalten alter und verlässlicher Stromlieferanten herbeigeführt wurde, also riskiert wurde, spricht etwa der Umstand, dass Spanien erst letzte Woche stolz, jubelnd verkündete, dass man es erstmals geschafft habe, 100% aus erneuerbarer Energie zu leben. Oh, wie klasse! Wörtlich, Spanien erreicht den ersten Wochentag mit 100% erneuerbarer Energie im nationalen Netz. Und eine Woche später war das gesamte Stromnetz down. Oder ist es eine Mischung aus beiden Theorien, wie der WEF-Kenner und Analyst Ernst Wolf glaubt? Der sagt nämlich, Zitat, wir erleben derzeit die Abwendung der Mächtigen von der Klimaideologie hin zum bedingungslosen Ausbau konventioneller Energiequellen wegen der KI. Das spanische Stromnetz wurde vor 6 Tagen zum ersten Mal an einem Wochentag vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben, wie ich Ihnen auch gerade vorgelesen habe. Das würde ja wiederum bedeuten, dass die WEF-Zöglinge in den Regierungen, die ja bekanntlich beim WEF selbst ausgebildet werden, den Auftrag hatten, alles auf erneuerbare Energie umzustellen, dabei ein gigantisches Geschäft für die Klimakonzerne ermöglichten, um es dann krachend an die Wand zu fahren. Denn die neuen Computersysteme, die KI, sie benötigen viel, viel mehr Strom als bisher. Und das war eigentlich von vornherein klar. Was meinen Sie? Wir sehen uns in dieser heutigen Sendung Hintergründe an, die Sie so im Mainstream keinesfalls finden werden. Denn dort hören Sie nur etwas von Sonnenstürmen und womöglich demnächst auch, dass Putin das Stromnetz gehackt hätte. Sie wissen schon. Haben Sie heute schon Ihren elektrischen Herd benutzt, das Licht aufgedreht, die Kaffeemaschine, sind Sie mit der U-Bahn zur Arbeit gefahren? All das ist bei einem großflächigen Stromausfall, einem Blackout, nämlich nicht möglich. Und auch so banale Dinge funktionieren dann nicht mehr oder werden zum Risikobereich, wie etwa der Handyakku. Wie lange hält eigentlich ein Handyakku, wenn er voll aufgeladen ist, wenn Sie nicht mehr telefonieren können, weil ja auch das entsprechende Mobilfunknetz zusammenbrechen wird. Es wird kein Internet geben, so wie es in Spanien, Portugal auf der Iberischen Halbinsel gestern am Montag war. Und dann stehen Sie auch ohne Handyakku da, denn sollte es wieder Entwarnung geben seitens der Regierung, seitens des Staates, dann werden Sie es gar nicht vielleicht mitbekommen, weil Ihr Handyakku alle ist. Die Klospülung funktioniert nicht mehr. Das sind auch so Dinge, an die man nicht denkt. Wir sehen Berichte aus Spanien, dass die Toilettenanlagen übergehen in Wohnhäusern, besonders unangenehm. Oder Wasser funktioniert nicht mehr. Deswegen waren auch die Wasserregale, wir sehen es in diesem kurzen Video, die Regale in Supermärkten, die Wasserregale waren restlos aus verkauft. Es kam kaum zu Plünderungen oder es gab keine nennenswerten Berichte von Plünderungen, aber die Menschen haben Wasser gekauft, weil sie Trinkwasser benötigten, denn die Wasserleitungen funktionieren ohne Strom auch nicht. Denn hinter den Wasserleitungen liegen ja Wasserpumpen und die werden von Strom betrieben. Also ist es notwendig, Wasser vorrätig zu haben, wenn man für so einen Ernstfall gerüstet sein möchte. Die Bankomatkarten, sie geben kein Geld mehr aus. Das bedeutet, sie stehen vor einem Bankomat, der ihnen aber kein Geld ausspuckt, weil er nicht mehr funktioniert. In den Geschäften wird nur mehr Barzahlung akzeptiert, denn die Karten, auf die man ja uns jetzt umstellen möchte, das bargeldlose Bezahlen, das funktioniert ohne Strom auch nicht mehr. Und so waren in Spanien zahlreiche Geschäfte damit überfordert, dass die Kunden plötzlich Cash bezahlen wollten, es aber nicht genügend Wechselgeld gab, sie nicht mehr mit diesen großen Mengen an Bargeldbezahlung zurande kamen. Das führt auch dazu, dass wir uns genauer ansehen sollten, wie weit ist es denn schon fortgeschritten, die Abschaffung des Bargelds? Denn unermüdlich wird ja ständig daran gearbeitet, dass das Bargeld abgeschafft wird und dass wir alle dahin erzogen werden, nur mehr bargeldlos, ganz einfach mit Karte zu bezahlen, was dann ohne Strom natürlich nicht mehr möglich ist. Es werden jetzt Obergrenzen für Bargeld in der Europäischen Union eingezogen. Es gibt ständig neue Medienberichte, dass bereits auch Strafen diskutiert werden sollen, wenn man zu viel Bargeld hortet, wenn man größere Summen, größere Ankäufe, beispielsweise ein Auto Cash bezahlen möchte, dann wird das auch in Zukunft überhaupt nicht mehr möglich sein. Und so wird eben versucht, dass man nicht mehr genügend Bargeld zu Hause hat. In so einem Ernstfall, in einem Blackout, wenn bargeldloses Bezahlen nicht mehr möglich ist, dann ist aber wieder die Münze und der Schein etwas wert, weil das war auch die einzige Währung, die am gestrigen Montag in Spanien und Portugal akzeptiert wurde. Bares ist Wahres, so bekamen die Leute ihre Ware und es war erstaunlich zu sehen, dass die Menschen sehr diszipliniert und geordnet eingekauft haben. Das ist ein gutes Signal für eine Gesellschaft, dass sie sich nicht beim ersten Blackout sofort an die Gurgel gegangen sind. In dieser Größenordnung gab es ja bislang keine Szenarien in den letzten Jahrzehnten. Die Bargeldabschaffung ist übrigens eine ganz übergeordnete Agenda der Globalisten des WEF. Das ist das Weltwirtschaftsforum in Davos, WEF, eine Zentrale von Konzernen, Regierungschefs, Meinungsmachern, Medienmachern. Im Endeffekt ist es eine Bündelung von globalistischen Akteuren, die die Globalisierung, die Modernisierung der Welt voranbringen wollen und die eine Zentralisierung der Welt wollen, nämlich alles hin zu einer Spitze, zu einer pyramidalen Herrschaft. Form, wo dann übergeordnete Institutionen wie die UNO, die EU oder eben das Weltwirtschaftsforum oder im Gesundheitsbereich die WHO von oben herab diktieren, was kommen soll. Und dort wird intensiv nicht nur die Abschaffung des Bargeldes diskutiert und vorangetrieben über die entsprechenden Führer in den Regierungen, die ausgebildeten WEF, Agenda-Botschafter, wie das WEF nennt, sondern es wird auch in Planspielen werden Szenarien durchgespielt, die dann plötzlich später auch Realität werden. So war es bei Corona. Das wissen viele Auf1-Zuseher natürlich, aber viele neu hinzugekommene Zuschauer wissen es womöglich noch nicht. Im Oktober 2019 gab es ein Planspiel, wo auch dieses WEF beteiligt war. Ein Planspiel mit dem Namen Event 201. Event 201. Und bei diesem Event wurde der Ausbruch eines Coronavirus durchgespielt. Ein Virus, von dem die Masse noch nie etwas gehört hatte. Aber zwei Monate später kam es dann in Wuhan bekanntermaßen zu den ersten Fällen des Coronavirus und ab da, der Rest ist Geschichte, das wissen Sie, Ende 2019, Beginn 2020, der Corona-Ausnahmezustand begann und alles wurde vorab durchgespielt bei diesem Planspiel Event 201, inklusive Lockdowns, wie sich die Medien verhalten werden, wie sich die Menschen verhalten werden, was zu tun ist. Also einflussreiche Persönlichkeiten unter Einbeziehung von Regierungen spielten durch, was passieren könnte, wenn ein Coronavirus ausbricht. Am 9. Juli 2021, also vor 4 Jahren, veranstaltete dieses WEF ebenso ein Planspiel, diesmal zu einem überregionalen, bedrohlichen Cyberangriff, einem Hackerangriff. Dieser Hackerangriff wurde durchgespielt in einem Planspiel namens Cyber Polygon. Seither finden regelmäßig solche Planspiele Cyber Polygon statt. Es gibt eine eigene Website dazu, wo dann berichtet wird. Hunderte Akteure nehmen daran teil aus der ganzen Welt und es wird beispielsweise durchgespielt in einem Szenario, was passiert, wenn Lieferketten im Zuge eines Hackerangriffes ausfallen und so weiter. In einem aktuellen Video, ich habe es in der Einleitung gesagt, vor 4 Tagen postete das WEF ein bereits älteres Video dieses Cyber-Polygon-Planspieles und in diesem älteren Video heißt es etwa, die Covid-19-Pandemie hat die Welt erschüttert, sie hat Schwächen in unserer globalen Infrastruktur offenbart, doch was, wenn ein Cyberangriff mit ähnlicher Wirkung die Welt trifft und ein solcher Angriff könnte sich 10-mal schneller verbreiten als ein Virus? Wir schauen uns diesen 1-Minuten-Film ganz kurz an.
The COVID-19 pandemic has shaken our economies and societies to the core and shown us how vulnerable we are to biological threats. In the digital world, similar risks are being overlooked right now. A cyber attack with COVID-like characteristics would spread faster and further than any biological virus. Its reproductive rate would be around 10 times greater than what we've experienced with the coronavirus. To give you an idea, one of the fastest worms in history, the 2003 Slammer Sapphire Worm, doubled in size approximately every 8.5 seconds, infecting over 75,000 devices in 10 minutes and almost 11 million devices in 24 hours. Fortunately, at least until now, cyber attacks have not impacted our health the way pandemics have, but the economic damages, and therefore the impact they have had on our daily lives, have been equal and sometimes even greater. You see, the only way to stop the exponential propagation of a COVID-like cyber threat is to fully disconnect the millions of vulnerable devices from one another and from the internet. All of this in a matter of days. A single day without the internet would cost our economies more than $50 billion, and that's before considering the economic and societal damages should these devices be linked to essential services such as transport or healthcare. As the digital realm increasingly merges with our physical world, the ripple effects of cyber attacks on our safety just keep on expanding at a faster pace than what we're preparing for. COVID-19 was known as an anticipated risk. So is the digital equivalent. Let's be better prepared for that one. The time is now.
Und auch Klaus Schwab, der jahrzehntelange Boss des WEF, er warnte ebenso vor Cyberattacken, vor Blackout-Szenarien in sehr eindringlichen Worten.
Pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. To use the COVID-19 crisis as a timely opportunity to reflect on the lessons the cybersecurity community can draw and improve our preparedness for a potential cyber pandemic.
Der Whistleblower Edward Snowden veröffentlichte 2013, also vor über 10 Jahren, Dokumente und Insiderinformationen der US-Regierung, wo er darauf hinwies, dass Geheimdienste, weltweite Geheimdienste und die NSA, also die Überwachungsstelle der USA, die NSA und Geheimdienste die Möglichkeit hätten, regional Stromnetze einfach abzuschalten oder zu manipulieren. Er zeigte anhand von gewissen Zusammenhängen, dass es durchaus möglich wäre, Regionen einfach per Knopfdruck abzuschalten, vom Netz zu nehmen, wenn es eine Krisensituation beispielsweise erfordern würde oder weil es eine Form des Krieges mit anderen Mitteln erfordern würde. Jetzt ist natürlich die Frage, war dieses Cyberpolygon tatsächlich vorgeplant? Hatte man wirklich geplant, das auf die Leute loszulassen, um im Sinne des Great Reset einen Reset der Zivilisation herbeizuführen, um quasi diesen Reset noch schneller und noch mächtiger durchzuführen? Es gibt Gerüchte beispielsweise in den sozialen Medien, dass Klaus Schwab kalte Füße bekommen hätte und er deswegen von den eigentlichen Eigentümern des WEF, nämlich von BlackRock und den dahinterstehenden Kreisen, abserviert wurde. Das ist bislang nur ein Gerücht. Es gibt natürlich keine Bestätigung und wir werden diese auch nicht zeitnah erhalten. Aber Klaus Schwab wurde am Ostersonntag abgesetzt als Chef des WEF. Und er hat sich nun mit dem Stiftungsrat angelegt und es gibt hier verschiedene interne Kämpfe und Androhungen von Klagen und Vorwürfe auf allen Seiten. Jetzt ist die große Frage, ist das alles nur ein Schaukämpfen, ein Showcatchen, um die Leute irgendwie abzulenken von anderen Ereignissen oder wurde Klaus Schwab tatsächlich kalt abserviert? In jedem Fall hat mit dem WEF-Stiftungsrat BlackRock eine ganz verlässliche Institution, die für die Interessen von BlackRock einstehen wird, auch in Zukunft. Denn der Boss von BlackRock selbst, Larry Fink, ist in diesem WEF-Stiftungsrat. Der neue Übergangschef des WEF ist Peter Brabeck-Letmathe, der Chef von Nestle und BlackRock, ein ganz wichtiger Anteilseigner von Nestle. Christine Lagarde von der Europäischen Zentralbank, vormals IWF. Also viele Vertrauensleute von BlackRock befinden sich nach wie vor in diesem Stiftungsrat. In jedem Fall hat BlackRock auch ein Interesse an Blackouts, denn daran lässt sich bekanntlich wieder viel und gutes Geld verdienen. Wir brauchen nicht lange darauf zu warten. Die ersten Forderungen werden schon sehr bald kommen. Das Internet muss jetzt sicherer werden. Sie benötigen in Zukunft, das ist ja alles schon vorbereitet, es benötigt nur mehr die nötigen Ausnahmezustände, sie benötigen in Zukunft eine Sicherheits-ID, eine digitale ID, mit der sie sich dann ins Internet einloggen können und nur mehr registrierte Benutzer können sich dann im Netz auf Google, in den sozialen Medien, auf Plattformen wie bei Auf1 nur mehr bewegen. Das ist deren Ziel. Sie wollen das Internet reglementieren, dass nur mehr registrierte Nutzer darin surfen können. Das Internet muss insgesamt sicherer werden gegen Hacker, Cyberangriffe, aber auch gegen Desinformation. Sie wissen schon, Sendungen, die andere Meinungen zeigen, andere Seiten aufdecken, die sollen verboten werden. Also all das wird dieser Blackout, dieser kurze Blackout in Spanien, er wurde ja nach wenigen Stunden bereits wieder eingefangen in Spanien und in Portugal, er wird genutzt werden in den nächsten Wochen, um die Agenda weiter voranzubringen. Das ist natürlich im Sinne von BlackRock. Auch das Thema Energie, es wurde in der Einleitung schon angesprochen, wird ein großes Thema sein, dazu kommen wir gleich noch. Aber meine These ist in jedem Fall, dass das Ganze ein gigantischer, großer Test war. Ein Test, der auf einem überregionalen, in einem überregionalen Bereich durchgeführt wurde. Also ein ganzes Land, Portugal, ein ganzes Land, Spanien wurde vom Netz genommen oder ist vom Netz gegangen und war einige Stunden ohne Strom. Und der Test war, was wird passieren mit einer nicht homogenen Bevölkerung? Was werden die Menschen tun, wenn sie vor so einer Notsituation stehen? Wird Chaos ausbrechen? Die Spanier und die Portugiesen, sie haben im ersten Moment, soweit man das jetzt wenige Stunden danach überblicken kann, gut reagiert. Sie haben kein Chaos verursacht, es gab keine groß angelegten Randale, Plünderungen, Krawalle. Wer weiß, wie das abgelaufen wäre in multikulturellen Hochburgen wie in Paris oder in Berlin, wir wissen es nicht. Jedenfalls in Spanien und in Portugal ging es verhältnismäßig friedlich zu, die Leute waren diszipliniert und sie haben sich gegenseitig geholfen. War es ein gezielter Test oder war es ein zufälliger Test? Denn beobachtet haben sie auf alle Fälle und sie werden ganz genau auswerten, was dieses Szenario für zukünftige Szenarien wie etwa Krieg bedeuten könnte. War der Grund vielleicht Überlastung? Davon gehen viele Energiefachleute aus. Sie sagen, es gab Spannungsschwankungen, es gab Überlastungen des Stromnetzes. Die erneuerbare Energie, die nicht steuerbar ist, hat dazu geführt, dass die Stromnetze den Geist aufgegeben haben, jetzt einmal ganz untechnisch gesprochen. Und einer der Energiefachleute und Blackout-Experten im deutschsprachigen Raum ist Ingenieur Herbert Sauruck. Ich hatte ihn schon mehrfach im Interview. Er hat diese Spannungsschwankungen und einen möglichen Zusammenbruch, wie das dann technisch abläuft, in 2-3 Minuten erklärt in einem Interview, das ich bereits 2021 mit ihm geführt habe. Sehen wir uns wenige Minuten davon an. Es passt auch für die aktuelle Situation in Spanien. Wie funktioniert denn das, dass plötzlich flächendeckend der Strom weg ist? Weil wenn ein Kraftwerk ausfällt oder wenn wo ein anderes Problem ist, gibt es ja andere in diesem großen Verbundsystem, die einspringen können. Wir haben ja jetzt immer wieder Szenarien gehabt, regionaler Ausfall beispielsweise in Dresden, dass dann Umlandgemeinden betroffen waren und dass Teile der Stadt betroffen waren. Aber da sind dann andere Systeme eingesprungen und haben das aufgefangen. Wie kann es denn sein, dass plötzlich deutschlandweit oder europaweit der Strom ausfällt? Was ist da für eine Kettenreaktion dahinter?
Ja, das ist halt in Komplexität oder in komplexen Systemen oft schwer vorhersehbar, ne? Weil da kleine Ursache, große Wirkung genau zu dieser Kettenreaktion führen kann. Und Dresden war schon recht groß, aber noch immer eigentlich klein im Gesamtsystem, europäisches Verbundsystem und daher kein Problem, das abzufedern. Das war nur lokal begrenzt. Das war schon überraschend, da war eben die Situation am 8. Jänner, wo es eben zu dieser Überlastung in Kroatien kam, wo sich ein Umspannwerk dann zum Eigenschutz abgeschaltet hat und wenige Sekunden später 13 andere Umspannwerke und es zu dieser Netzauftrennung kam. Das war durchaus ein Sicherheitsmechanismus, aber das war jetzt nicht geplant, dass das genau so passiert. Das passiert dann automatisch.
Ich will gleich nachfragen, aus Laie. Wie, ja. Wenn Sie sagen, hat sich abgeschaltet, sitzt dort jemand und die roten Lampen leuchten und er drückt auf Abschalten oder ist das schon ein computerbasierter Automatismus, der sagt, okay, bevor es jetzt wie ein Sicherungsschutzschalter, der dann fällt?
Genau. Grundsätzlich gab es Warnungen, dass hier eine Überlastung stattfindet, die wurden aber halt wie gerne von Technikern dann ausgeblendet und man glaubt, das wird schon weiter funktionieren und dann gibt's, wenn es eben physisch gefährlich wird für die Technik, gibt's Automatismen, also ein Schutzschalter wie ein FI-Schalter im Haus und der schaltet sich dann automatisch ab, also da greift dann niemand mehr ein und auch die 13 anderen, das ist einfach Automatismus, weil man gar nicht so schnell reagieren kann als Mensch, als Verantwortlich in der Leitstelle, um auf sowas zu reagieren und das passiert vollautomatisch. Und daher ist auch immer die große Gefahr, ja, es ist erfolgreich bewältigt worden, wie auch am 24. Juli in Spanien und auch in sehr kurzer Zeit wieder Normalität hergestellt worden. Aber es gibt keine Garantie, dass das im nächsten Kontext auch so passiert. Wenn das in einem anderen Bereich passiert, dann kann das durchaus eben zu dieser Kettenreaktion mit dem Totalausfall führen.
Also es kann sein wie in Kroatien, es wird ein Werk ist betroffen, andere schalten sich mit ab und es ist nicht plötzlich Stopp irgendwo, sondern es bekommt eine Dynamik und eine Kettenreaktion, dass ein System mit dem anderen durch die Komplexität, durch diese Verbindung und Verknüpfung zusammenbricht.
Genau. Und in dem Fall war es halt im Südosteuropa-Bereich war zu viel Strom dann da, wo die Frequenz sehr stark eingestiegen ist. Im Nordwestbereich, wo wir auch dabei waren, ist die Frequenz eben unter den Normalbereich gesunken. Und wenn dann dort auch noch irgendeine Überlastung oder einfach zu große Unterdeckung stattfindet, dann rennt es weiter. Und im 24. Juli war es halt so, dass 2 Millionen Menschen auf der Iberischen Halbinsel eben auch ohne Strom waren, weil die schon abgeschaltet wurden, um das System noch zu retten. Aber es ist halt schwer vorher zu sagen, ob das immer ausreicht, diese Schutzstufen, oder ob es dann noch andere Störungen dazukommen und damit eben nicht mehr beherrschbar ist.
Seit Jahren wird in Spanien und Portugal die grüne Wende auch vorangetrieben, wie in der gesamten restlichen EU-Zone. Ich zeige es Ihnen hier noch einmal. An einem ersten Werktag vor einer Woche hat Spanien jubelnd vermeldet, 100% erneuerbare Energie. Die alten, sogenannten schmutzigen Stromquellen wurden an diesem Tag überhaupt nicht benötigt. Das Ziel ist es, so wenig wie möglich sogenannte konventionelle Energie, sondern nur erneuerbare Energie zu nutzen. Und hier sehen Sie ein Video, wie in Spanien in den letzten Jahren die Atomanlagen abgeschaltet wurden. Es wurden immer wieder freudig auch Videos gepostet, hier etwa zu sehen, wie die Kühltürme von einem stillgelegten Atomkraftwerk gesprengt wurden. Es ist ein Fest. Bei anderen Aufzeichnungen sieht man das aus einer anderen Perspektive. Also man sieht, wie die die Kühlanlagen der Atomkraftwerke gesprengt werden. Diese Videos gehen aktuell viral im Netz, also genau genommen seit Montagnacht, denn untertags gab es ja kein Internet und keinen Strom, aber dann, als die Anlagen wieder hochgefahren wurden, haben spanische Nutzer von X diese Videos hochgeladen und wutentbrannt werden diese Videos jetzt kommentiert, denn man gibt dem Abschalten des Atomstroms beispielsweise die Schuld, dass es zu diesem Zusammenbruch gekommen sei. Es wäre fahrlässig von den Anhängern der erneuerbaren Energie, von den Anhängern der Klimasekte, dass man die alten Energiequellen einfach abschaltet. Zahlreiche Fachleute haben das in den letzten Jahren bei Interviews bei Auf 1 auch immer wieder kommentiert, haben gesagt, es ist vollkommen wahnsinnig, dass Deutschland den Ausstieg aus der Kohlekraft, den Ausstieg aus der Atomkraft beschließt, ohne adäquate Lösungen anzubieten, wie das in Zukunft überhaupt funktionieren soll. Es ist eine Ignoranz der woken Klimasekte, der Great Reset Grünpolitiker, eine völlige Ignoranz. Es gibt ja auch keinen Sinneswandel in Deutschland. Und der Aufdeckerjournalist Michael Schellberger, er meldete sich Dienstagvormittag mit einer zusätzlichen Meldung, denn er sagt, das europäische Stromnetz wäre haarscharf an einem europaweiten Blackout vorbeigeschrammt. Wortwörtlich schreibt er auf seinem X-Kanal, ich zitiere das ganz kurz, ganz Europa war nur Sekunden von einem kontinentweiten Stromausfall entfernt. Die Netzfrequenz in Kontinentaleuropa fiel nur knapp über der Schwelle für einen totalen Zusammenbruch. Hätte die Frequenz nur minimal verloren, hätte Europa einen flächendeckenden, kaskadenartigen Stromausfall erleiden können. Und an dieser Schwelle trennen automatische Schutzrelais große Kraftwerke ab und der Zusammenbruch beschleunigt sich dann. Diese Meinung, mit dieser Meinung ist er nicht alleine, denn viele Energiefachleute und Blackout-Experten warnen eben davor, dass ein regionaler Ausfall ganz leicht in diesem verwobenen Energienetz auch zu einem überregionalen EU-weiten Stromausfall führen könnte. In der aktuellen Situation ist es glücklicherweise nicht dazu gekommen. Der Stromausfall breitete sich aus, wurde dann aber an den Grenzen von Spanien, Portugal und an den Randzonen abgefangen und es wurde nicht Frankreich, Deutschland und Resteuropa damit mit hineingezogen. In Spanien, wie gesagt, verliefen die Ausnahmezustände diese mehrere Stunden, 8 bis 9 Stunden gänzlich ohne Strom, dann das langsame Hochfahren. Das Hochfahren hat übrigens nur mit konventioneller Energie aus dem Ausland funktioniert, also da war nichts mehr mit erneuerbarer Energie. Aber in Spanien hat es sehr friedlich funktioniert, was tatsächlich in den Krankenhäusern geschehen ist, die ja dann plötzlich auch auf Notstrom umstellen mussten. Notstromaggregate betreiben dann die Krankenhäuser, das wissen wir nicht, aber es ist jedenfalls ein starkes Zeichen und das ist auch ein Appell an die Menschen im deutschsprachigen Raum. Wenn so etwas kommt, dann ist es wichtig, untereinander solidarisch zu sein. Es bedeutet vor allem Zusammenhalt innerhalb der Familie, Generationenzusammenhalt, vielleicht auch Nachbarschaftszusammenhalt, sich vorab schon Gedanken machen, was würden wir tun, wenn so etwas eintreten würde, wer kümmert sich um die Alten in den Altenheimen, denn wir benötigen hier keine besondere kreative Vorstellungskraft. Wenn mehrere Stunden oder vielleicht sogar Tage der Strom wegbleibt, dann werden sich die Pfleger in den Altenheimen um ihre eigenen Familien zu Hause kümmern. Wer bleibt dann noch bei den Alten in den Heimen? Dann ist jedem natürlich seine eigene Existenz, seine eigene Familie näher. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Betrieb dann noch einwandfrei funktionieren würde. Also man sollte sich das alles überlegen. Was ist mit den Polizisten? Aus eigener Erfahrung, ich habe Kontakt zu vielen Polizisten, die sagen ganz klar, nach spätestens 24, 36 Stunden gehen die Leute vom Dienst nach Hause und kümmern sich um ihre eigenen Familien und bleiben nicht im Dienst. Also man sollte sich nicht verlassen, dass alles funktioniert. Wer holt die Kinder von der Schule, wenn Kinder in der Kita, im Kindergarten, in der Schule sich befinden? Wie weit sind die Wege? Wie kommen die Kinder dann zu den Familien nach Hause? Und so weiter und so fort. Und der schon gezeigte Blackout-Experte Herbert Sauruck, er hat in einer ersten Einschätzung schriftlich mitgeteilt, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, dass solche Szenarien nicht eintreten und dass man sich rüsten kann. Und deshalb sollten wir uns besser auf ein solches mögliches Ereignis eben vorbereiten. Dazu Der bereits angesprochene Herbert Sauruck, der Blackout-Experte, hat in einer ersten Stellungnahme gewarnt, dass es eben keine hundertprozentige Sicherheit gibt, dass dies nicht auch in Deutschland, der Schweiz oder in Österreich oder in Italien geschehen könnte. Und er gibt einen ersten Ratschlag: Sorgen Sie einfach für sich und Ihre Familie vor. Es kostet nicht viel, schafft aber eine große Sicherheit in Krisensituationen. Natürlich hoffen wir, dass wir das alles nie brauchen, aber lieber haben und nicht brauchen, als unangenehm überrascht werden. Und im Interview damals mit mir hat er auch eindringlich davor gewarnt, man solle sich nicht auf das System verlassen.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn ich mich darauf einstellen kann, dass sowas möglich ist und was das bedeutet, dass ich die Eigenvorsorge treffe und dann auch mental in der Lage bin, das zu akzeptieren. Das ist ganz wichtig für so eine Situation. Dann kann man auch damit umgehen. Wenn ich einfach sage, das muss jetzt funktionieren und der Staat hätte machen müssen und auf Schuldigensuche gehe. Schuldige findet man immer, wenn meistens die Falschen sind, aber es löst das Problem nicht. Und ich glaube, wir müssen bei uns ansetzen mit Eigenvorsorge und mentaler Einstellung. Es kann sowas passieren und es bedeutet eben, dass es länger massive Probleme geben
wird. Das heißt, es bedeutet auch, wenn in Österreich nach 30 Stunden grundsätzlich die Kraftwerke wieder hochgefahren sind, bedeutet es ja noch lange nicht, dass wir wieder Mobilfunk haben. Es bedeutet noch nicht, dass die Haushalte umfänglich Strom haben, so wie gewohnt. Es bedeutet noch nicht, dass Benzin und Diesel von der Tankstelle heruntergelassen werden können. Es bedeutet noch nicht, dass die Geschäfte wieder funktionieren.
Überhaupt.
Man sollte sich darauf einstellen, wenn wirklich ein flächendeckender Blackout ist, dass es wahrscheinlich nicht 48 Stunden dauert, sondern dass man auf alle Fälle von einer Woche reden kann, vermutlich, oder?
Also meine Forderung mit den Organisationen, wo ich zusammenarbeite, ist 14 Tage Notbetrieb. Auch für Gemeinden ganz wichtig, weil da ist meistens nur Notstrom, ein, zwei Tage Notstrom versorgt. Mhm. Aber ich muss zumindest 14 Tage Notbetrieb vorbereiten, weil eben, solange ich nicht kommunizieren kann, funktioniert ja weiterhin nichts. Ich kann keine Notrufe absetzen, Pflegedienste können nicht kommen, Essen auf Rädern funktioniert nicht. Das heißt, wir haben da mehrere Tage weiterhin massives Problem. Gleichzeitig wissen wir, dass rund ein Drittel der Bevölkerung, also 3 Millionen Menschen, spätestens am vierten Tag nicht mehr in der Lage sind, sich selbst versorgen zu können. Mhm. Nach einer Woche sind wir bei 6 Millionen, zwei Drittel. Mhm. Das heißt, die Menschen haben nichts zu Hause mehr zum Essen und sie sehen, es gibt nichts und hoffentlich nicht auch zerstörte Supermärkte dann schon. Weil wenn die Supermärkte zerstört werden, dann wird es noch schwieriger, wieder auf Versorgung laufen zu lassen. Und der ist so wichtig, dass wir diese 14 Tage selbst über die Runden kommen können, damit die Leute auch ihre Familien verlassen können, in die Arbeit gehen können, um wieder eine Produktion hochzufahren, um wieder eine Logistik anzufahren. Jeder selbst muss Vorsorge treffen, weil der Staat sind wir alle und nicht irgendwelche Organisationen, die was ersetzen sollen, was die anderen nicht mehr können. Und eben die wesentliche Vorsorge muss bottom-up passieren, in der Familie, in den Gemeinden und in den Unternehmen, weil auch die Bewältigung nur dort möglich ist. Und die Erwartung, dann kommt das Bundesheer oder sonst jemand, wird sich als Illusion herausstellen, weil wenn 9 Millionen Menschen betroffen sind oder in Deutschland 84 Millionen oder quer über Europa möglicherweise 100 Millionen Menschen, dann gibt's keine Hilfe, die von woanders kommen kann. Und
ja, was der Staat ist und was er nicht ist, das haben wir in den letzten Jahren eindrucksvoll miterlebt. Wer sich auf den Staat verlässt, der ist im Zweifel dann auch verlassen. Das ist zumindest mein Motto. Und der britische Dienst MI5 hat schon vor 15 Jahren analysiert, wenn es zu Szenarien wie einer übergeordneten Krise, einem Blackout oder einem Fernbleiben von Polizei und Militär kommen würde, dann wären es nur 48 Stunden bis zur Anarchie. Deswegen ist es in diesen Situationen ganz entscheidend, wie schnell der Strom wieder angeht. In Spanien haben wir es jetzt erstmals in Echtzeit gesehen, in einem realen Test. Wenn 8 bis 9 Stunden der Strom wegbleibt, verläuft es weitestgehend friedlich, wie gesagt, vorbehaltlich das, was wir bisher wissen. Es ist von entscheidender Wichtigkeit, dass Sie sich selbst Gedanken darüber machen, dass Sie an eine Bevorratung denken, dass Sie gerüstet sind für den Ernstfall. Was wurden wir angefeindet, weil wir im Auf-Ein-Shop auch Krisenvorsorge, Blackout-Vorsorge anbieten, weil wir eben an die Eigenverantwortung unserer Zuschauer appellieren. Und das ist genau das, was die Systemmedien nicht wollen, die Mainstream-Medien nicht wollen. Warum rechtsextreme Ängste vor einem Blackout schüren? Eine Schlagzeile schon vor ein paar Jahren, wo unsere Berichterstattung massiv angegriffen wurde hier im in der Zeitung Der Standard, ein einschlägiges Globalistenblättchen, und hier wurde ganz klar immer wieder kampanisiert, weil auf 1 über mögliche Blackouts aufklärt, die Leute zur Eigenverantwortung animiert. Deswegen wären wir gefährliche Verschwörungstheoretiker. Wir sagen aber besser eben vorsorgen in einer Zeit, wo es ganz einfach und bequem möglich ist, damit man dann eben nicht in Panik verfällt. Was will das System? Was will das System? Das System möchte, dass die Menschen Panik haben und dass es keine Lösungen gibt und dass man dann nach Lösungen von oben, vom Staat, vom System bettelt. Man wird sich dann allem fügen, was kommt. Dann werden Essensmarken ausgegeben, dann werden vorgegebene Wege und neue Einschränkungen ausgegeben und die Menschen werden bereitwillig alles tun. Es sei denn, sie sind für diese Szenarien vorbereitet. Das System möchte, dass sie Angst haben, dass sie Panik haben. Kriegsgefahr, Angst vor einem Virus, Angst vor einem Blackout. Der einzige Weg ist, dass man für diese Panikmache und für diese Angst nicht anfällig wird, ist, dass man selbst maßvoll vorsorgt, so wie es für einen selbst und für seine Familie richtig erscheint. Wer es sich leisten kann, sollte vorsorgen. Wir bieten bei uns im Auf1-Shop zahlreiche Möglichkeiten, vom Kurbelradio, dass Sie dann, wenn kein Strom mehr ist, trotzdem betätigen können, um wichtige Nachrichten noch zu erhalten, denn die Funkstationen sind im Notbetrieb weiterhin besetzt von den großen Radiostationen. Dort wurden auch in Spanien Informationen durchgegeben. Es konnte halt kaum jemand empfangen. Mit so einem Kurbelradio ist das möglich. Es gibt viele andere Dinge, ganz einfache Sachen, Wasseraufbereitungstabletten und so weiter und so fort. Kaufen Sie Lebensmittel im Supermarkt ein, haltbare Lebensmittel und so weiter. Wir werden uns bei künftigen Sendungen wieder damit beschäftigen und wir haben schon viele Sendungen und Aufzeichnungen zu diesem Vorsorgethema bei Auf 1 veröffentlicht und werden das auch in den nächsten Tagen aus dem Archiv weiter veröffentlichen. Und deswegen mein abschließender Appell an Sie: Denken Sie die Szenarien für sich persönlich und für Ihre Familie durch. Sorgen Sie vor, so wie es für Sie sinnvoll erscheint. Informieren Sie sich alternativ und nicht nur in den Systemmedien. Und seien Sie gefasst und lassen Sie sich von keiner Panikmache anstecken. Weder jetzt von einer medialen Panikmache, noch wenn tatsächlich eine Krise ausbricht. Wenn Sie vorbereitet sind, können Sie gefasst durch diese Krise gehen. Und letzten Endes geht es bei Auf 1 auch immer darum: Appell an die Eigenverantwortung, Appell an die Eigenvorsorge.